vernetzt.
Kirche digital denken. Herzlich willkommen zum Podcast Vernetzt.
Kirche digital denken.
Am Montag, den 7. Januar in den Heiligen Hallen des Konsistoriums zu Berlin.
Heute ohne Gast, beziehungsweise mit einem Gast, der sonst auch einfach immer dabei ist, nämlich Timo.
Hallo.
Hallo Timo, schön, dass du da bist.
Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
Ja, Timo war nämlich, und ich nicht, weil ich krankheitsmäßig verhindert war, auf dem Chaos Computer Communication Congress. Jetzt habe ich zu viele Cs. Timo, hilf mir.
Es gibt so viele Cs, die man randomisiert aneinander hängen kann. Der 35C3 ist der 35. Chaos Communication Congress oder auch kurz der Kongress des Chaos Computer Clubs, der ebenfalls drei Cs hat. Ja.
Ja, genau. Und ja, ich habe es leider nicht geschafft und bin sehr, 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 sehr traurig. Und deswegen darfst du erzählen, Timo, vielleicht erst dein maximal inspirierendes Erlebnis, Workshop, Talk am Rande. Bitte gleich die Highlights.
Also wenn wir jetzt nur mal diese Oberfläche nehmen, der Informationslayer mit den Talks, die da so gehalten werden und das, was alle Leute so denken, ist ja ein Kongress, da geht man hin und hört sich Vorträge an, stimmt auch. Da fand ich, was mich am meisten bewegt hat, die Frage nach digitaler Gewalt im Sinne von häuslicher Gewalt. Anne Roth hat da einen Vortrag zu gehalten, wo es eben gerade zu Stalking etc., dem ganzen Dimensionen geht, die vor allem nach so Beziehungsende, wo Typen dann ihre Freundinnen mit so Spy-Apps oder auch dazu, dass sie Zugang zu ihren ganzen Google etc. Konten haben, nachhaltig bedrängen, beobachten etc. Und sie hat nochmal aufgezeigt, was für ein krasser blinder Fleck das ist, gerade von der Bundesregierung her, dass es einfach keine Zahlen dazu gibt, dass auch die ganzen Verbände, die für Frauenhäuserhilfe etc. zuständig sind, auch so ein bisschen, keine Ahnung, so sind. Und ich gemerkt habe, krass, ich bin ja in diesem Feld von Cybercrime irgendwie unterwegs, aber auch für mich war es so, da könnte ich auch viel zu wenig Qualifiziertes zu sagen. Und gab es noch eine nette Self-Organized Session von Lina Simon danach, die in so einem Dreier-Team halt auch Beratung für Frauen macht, eine Juristin, eine Psychologin und sehr technische Beratung. Und das war für mich auf jeden Fall so ein Highlight, aber irgendwie auch so ein nicht ganz motivierendes Highlight, aber ja, also große Empfehlung.
Und vielleicht ist die Frage auch zu einfach, wenn ich jetzt so eine Frau oder meinetwegen auch ein Mann bin, der gestalkt wird und ja den Verdacht habe, da ist eine Spy-App auf meinem Handy. Gibt es irgendwas, also gibt es da was Handfestes, wie kann ich das rausfinden?
Es gibt ein Projekt, das gerade einen Prototype macht, um gerade das zu identifizieren. Es gab da auch Artikel wohl in den einschlägigen Medienseiten dazu. Man kann den Netzwerkverkehr angucken und gucken, telefonieren die irgendwie mit den Servern von diesen einschlägigen Anbietern, weil es halt wirklich as a Service irgendwie für 100-200 Euro kannst du dir halt so eine App kaufen und wenn du Zugriff auf das Gerät von einer Person hast, kannst du das darauf machen und dann funken die halt immer zu dem Server von diesen Anbietern, wo ich es auch eine spannende Frage fand, wo haben die eigentlich ihren Geschäftssitz, ja. Was sind das für Geschäftsmodelle, kann man da eigentlich auch juristisch was gegen machen, aber auch allgemein so klar wurde, da muss irgendwie sehr viel mehr Gehirnschmalz noch reingesteckt werden. Und das Schlimme ist halt auch für die Betroffenen, dass die, also wenn es den begründeten Verdacht gibt oder so, die werden erstmal auch da technisch oder seelisch auch erstmal nicht mehr so richtig froh, weil wenn das einmal sich so festgesetzt hat in dir, dann bleibt da so eine ganz große Ungewissheit. Und wenn dann dieses Voodoo irgendwas mit diesem Gerät und man weiß auch gar nicht genau, wie das so funktioniert, da ist, dann ist es da richtig hart, da rauszukommen.
Absolut, gerade wenn du sagst, naja, das ist halt eben nicht so einfach zu überprüfen, ich gucke nicht einfach durch meine Apps und stell fest, wow, da ist ein neues Icon, gucke ich mal, was das für eine App ist. Oh, es ist eine Spy-App. Also einfach ist es halt nicht, ja. Sondern ja, ich sehe es nicht. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und also weiß ich, merke ich auch nicht, wenn es weg ist.
Ja. Lena hatte auch in der Session gesagt, sie hatte dann mal ein Handy besorgt und dann diese App drauf installiert und sie findet sie nicht mehr. Also sie findet auch die Indizien dafür nicht mehr und ist so eine Person, die sich irgendwie viel mit so Technikkram auch beschäftigt.
Ja, krasse Sache.
Jetzt müssen wir elegant den Bogen dazu schaffen. Ich versuch's mal mit, man kann sich die den Talk dazu, oder es gab auch zwei Talks, den anderen muss ich auch noch nachsehen, angucken, wie ich schon häufiger angepriesen habe, auf mediaccc.de, aber ist auch zweitverwertet auf YouTube, denn die ganzen Vorträge werden per Video aufgezeichnet. Das habe ich mir auch technisch so ein bisschen mit angeguckt. Es gibt da eine große Helferin, ehrenamtlichen Struktur dort, also Leute, die engeln, also die Engel sind die, die ehrenamtliche Arbeit da leisten, und da gibt es halt auch Videoengel, die die Kameraführung machen, und das Video Operation Center ist halt die Struktur, die das macht, und ich habe mich dieses Jahr das erste Mal da auch freischalten lassen als Videoengel, macht man so eine kurze Einführung, irgendwie so läuft es, und bei der Bits und Bäume hatte ich da auch schon mal Finger dran gehabt, deshalb war das relativ einfach. Und vielleicht ein kurzer technischer Einblick. Also es gibt in jedem Saal zwei Kameras mindestens, die von Menschen bedient werden, und ein Videomixer. Und das VOC, das Video Operation Center, hat halt eine eigene Software auch gemacht, die sehr einfach zu bedienen ist für das Mixing von den verschiedenen Kanälen. Und es ist schon aber auch ein krass hohes Level. Also wir haben da
ein hohes Level an einfach zu bedienen, oder?
Ein hohes Level an geilen Kram, der dahinter steht.
Ach so, okay.
Also wir hatten dann auch ein Intercom, also dann nochmal so eine Headset-Struktur zwischen den Videomixern und den Kameraengeln. Ja. Und dann sagt er, ja, ich hätte hier jetzt gerne Close-Up und bitte so, dass das Logo nicht abgeschnitten ist. Und die andere Kamera ist dann für das Vollbild von der Bühne zuständig. Und die Person drückt irgendwie so mit F1 ist Vollbild von Porträt, F2 ist die Panorama, F3 ist die Slides, und dann gibt es so gemischte Modi mit ein bisschen Slides und ein bisschen Personen, und das stimmt man sich dann so ein bisschen ab, und das fand ich halt wieder spannend, diese Mischung. Du brauchst halt schon ein technisches hohes Level im Hintergrund, aber du brauchst auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was heißt eigentlich gute Bildkomposition, dass Leute irgendwie nicht zu Hause sitzen und so, ich will dieses Slide sehen, von der sie erzählt, ich will sehen, auf was sie zeigt, sondern dass man das auf dem Schirm hat und dann so direkt mit der neuen Slide da übergeht. Dass man das aber auch schon leicht lernen kann. Und was mich auch krass überrascht hat, mit der Freigabe da als Videomixer und Kameramensch zu sein, war ich auch freigegeben für Stream Observation Schichten. Das sind Schichten, in denen man sich einfach nur ins VOC setzt und den Stream anguckt und in einem Pad reinschreibt, wie denn die Kameraführung gerade so gewesen ist. Um so eine gewisse Qualitätssicherung zu haben und aber auch so ein Lernen zu haben. Und es wurde gesagt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es doch bitte mal vorher. Dann habt ihr einmal das abstrakt gesehen, und wenn ihr es dann macht, dann ist es auch viel einfacher, klassische Fehler zu vermeiden, die ihr schon gesehen habt. Und das kannst du halt auch nur machen, wenn du halt einen krassen Überschuss an motivierten Menschen hast, die das machen wollen. Aber es bringt halt auch super viel. Es bringt irgendwie den Leuten, die das angucken, viel, weil sie was davon lernen. Und die Leute, die währenddessen gefilmt haben oder gemischt haben, bringt es auch super viel. Die können es dann entweder nachgucken, oder was ich dann hatte, ich hatte meine Videomixerschicht beendet, und dann kriege ich auf meinem Netztelefon vom Kongress dann direkt einen Anruf. Aber so, ja, ich weiß nicht, ob du ins Pad guckst, aber ich wollte dir das sagen, das war grundsätzlich gut, aber die Slides hätten gerne ein bisschen länger sein können. Ich konnte die nicht in Ruhe fertig lesen. Wo die Ansage ist, man sollte sie als Mixer zweimal in Ruhe langsam durchgelesen haben, und ich bin der Meinung, ich hätte es gemacht, aber
da liest du wohl zu schnell.
Dann lese ich wohl zu schnell. Und es war aber für mich dann auch irgendwie total gut, dann nochmal einen Eindruck drin zu haben. Und vielleicht nochmal so ganz kurz in dem technischen Bohai, also es ist richtig geile Hardware auch dahinter. Mhm. In jedem Saal ist dann halt so ein Würfel, der das irgendwie schon mal so durchrendert und das ist dann auch gleichzeitig in der Videoleitzentrale, wo alle Leute irgendwie auch alles gucken können und Audiomixen irgendwie nachgucken können und dann geht es so mit so einer direkten Hyperleitung nach Berlin in das Rechenzentrum. Das ist aber auch, also es sind halt 5 Vortragssäle gewesen plus die Chaos-West-Bühne, auf der quasi von morgens um 10:30 oder so bis nachts um 2 nonstop Vorträge liefen und die direkt rausgefallen sind ins Netz. Also einmal als Stream, aber dann auch fertig gerendert mit irgendwie hier Vorspann, Abspann zum Nachgucken, irgendwie alles da und das wirklich innerhalb von einer Stundenverzögerung oder sowas. Was natürlich für alle Beteiligten auch entspannt ist letztendlich, wenn ich die Infrastruktur so upgraden kann, dass es einfach läuft und automatisch auch rausfällt, weil wenn man es nicht irgendwie am Tag danach raushaut, dann ist es auch erst in 2 Wochen oder 2 Monaten draußen und da kann man sich selber, glaube ich, auch sehr viel Stress ersparen, wenn man so eine Struktur da aufbaut, die einen selber entlastet.
Absolut und ja, offensichtlich mit der Hilfe von ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen. Also das, was ich gerade so in der Minimalbesetzung gezählt habe, sind ja so 3, 4 Leute. Also einfach einer, der mixt, mindestens 2, die an den Kameras stehen und dann noch einer, der im Center sitzt.
Und den Stream anschaut und dann noch so ein paar Leute, die die Technik im Hintergrund irgendwie machen.
Absolut, genau.
Durchschnittlich vielleicht auch nochmal 2 Leute pro Saal irgendwie letztendlich untergerechnet werden können. Ich hatte das Gefühl, es waren wirklich immer so 20 Leute da im Video Operations Center so drin. Kann ja vielleicht mal was grundsätzlich zu dem Engel-System sagen, weil ich das für Kirchen es halt auch spannend finde.
Der Begriff ist auch irgendwie so naheliegend für Kirchen.
Also weil es ja viel um ehrenamtlichen Aktivierung geht und wie halten wir die Leute bei der Stange, irgendwie so ein Oldschool-Sprech und die Niederschwelligkeit und Einfachheit dessen ist schon sehr wichtig. Also es gibt das Engel-System, engelsystem.de ist eine Software, die man auch selber umsetzen kann für die eigenen Veranstaltungen, die ist Open Source und da meldet man sich vorher an und macht seinen Account im Engel-System und gibt dann noch Kontaktdaten an, dass man angerufen werden kann und klickt vielleicht schon mal, ich möchte übrigens Engel für Kamera auch sein. Und dann meldet man sich, wenn man ankommt, dann im Himmel an, weil der Himmel ist die Basisstation der Engel, wie könnte es auch anders sein, oder der Heaven auf Englisch, und lässt sich dann einmal aufschalten und das halt am Anfang beim Aufbau ist es so ein Container in der Arbeitshalle und dann später ist es irgendwie so ein schöner Bereich, wo man sich auch mal ausruhen kann und es auch so einen Hängemattenbereich gibt und so Kaffee irgendwie auch da so ist und dann ist da so ein Schalter und dann kann man da hingehen und sagen, ich würde jetzt gerne eine Stunde arbeiten oder so, habt ihr irgendwas? Und dann gucken die in ihren Systemen rein, ist halt so wie so ein Ticketsystem letztendlich, irgendwo wurde ein Bedarf eröffnet und dann wird irgendwie da schnell Engel draufgeworfen oder man ist Standby-Engel und wartet irgendwie da dann mal so eine Viertelstunde und dann kommt irgendjemand und sagt, ich brauche hier irgendwie 5 Leute, die diese 20 Paletten von A nach B transportieren und Tische aufbauen oder sowas. Und für mich, das war mein 3. Kongress und ich habe schon beim 1. Mal geengelt, was also super niederschwellig. Es ist irgendwie so, das ist total nett und da sind alle drin willkommen, daran zu partizipieren. Und man kann es einfach machen und man lernt dadurch automatisch Leute kennen, mit denen man irgendwie arbeitet und man lernt diese Veranstaltung auch nochmal ganz einfach kennen und es schützt diese Veranstaltung davor, so ein reines Konsumgut zu werden. Also es gibt dann auch so Sachen wie so Crowdmanagement. Also weil Saal 1 ist der Adams-Saal, so weiß gar nicht, ob 3.000 oder 4.000 Leute so drin gehabt und dann ist halt 20 Minuten Umbaupause und dann ist halt irgendwie, letztes Jahr war ich da bei Marc-Uwe Kling, bevor der irgendwie aus Quality Land vorgelesen hat. da und dann musst du halt mal eben so 4000 Leute aufhalten, die da irgendwie rein wollen, die so ein bisschen strukturieren. Währenddessen gehen 3.000-4.000 Leute aus dem Saal raus und du machst dann irgendwie, bist Teil von so einer Struktur, die dafür sorgt, dass keine Panik auch ausbricht und alle Leute sich irgendwie cool fühlen und innerhalb von 10 bis 20 Minuten irgendwie diese Leute da mal schnell ausgewechselt sind. Und das sind dann auch total stupide Aufgaben wie, bitte geht nach links. Bitte geht nach links und du bist da und machst irgendwie mit Schildern oder deinen Daumen irgendwie so eine Bewegung nach links. Du sagst es den Leuten auch und das ist ja total die No-Brainer-Aufgabe. Aber wenn du es einmal gemacht hast, hast du halt einen sehr großen Respekt vor den Leuten, die da stehen und du weißt es irgendwie zu schätzen, dass es irgendwie jetzt nicht darum geht, irgendwelche Leute zu drängeln, zu drangsalieren und Macht auszuüben, sondern irgendwie einen kollaborativen Weg zu finden, dass es irgendwie für alle eine gute Veranstaltung wird. Das ist so die beiden Hauptcredo des Kongresses irgendwie wirksam werden. Das eine ist dieses All Creatures Welcome. Alle Lebensformen sind willkommen auf dem Kongress. Und das zweite ist Be Excellent to Each Other, also seid vorzüglich zueinander. Was schon irgendwie diese Stimmung sehr stark prägt und das zu einer sehr besonderen Veranstaltung macht. Und das Engelsystem und die Beteiligungsstruktur schon auch dazu beiträgt, dass das Ganze skaliert. Das ist ja ein Wort, was glaube Softwareentwickler irgendwie immer so drin haben. Ich habe das in klein, funktioniert das denn auch in größer und ich mache es vielleicht einfach in klein schon mal richtig, weil dann funktioniert es in größer auch richtig. Das ist so die Frage nach Skalierung und der Kongress ist halt schon sehr stark skaliert in den letzten Jahren. In Berlin, ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal im BCC war, weil ich da nicht war, ist so gefühlt vor 8 Jahren, waren es halt so ein paar tausend Leute und dann ging es nach Hamburg mit so 8000 Leuten. Vor 3 Jahren war ich in Hamburg das erste Mal mit 12.000 Leuten. Jetzt letztes Jahr in Leipzig das erste Mal da mit so 15.000 Leuten und jetzt mit so 16.000, 17.000 ja. Leuten. Und im Engelsystem angemeldet sind halt auch so 3.000, 4.000 Leute, was schon ein sehr hoher Schnitt an einer Beteiligungsquote ist.
Also irgendwie ein Viertel.
Irgendwie ein Viertel. Diese Veranstaltung, also es ist halt nicht mehr so eng mit 16.000, 17.000 Leuten, aber ich kann es nicht so gut betrachten, weil ich erst seit 3 Jahren dabei bin, würde ich schon sagen, dass es gelingt, den Charakter eben gerade auch in größeren Dimensionen irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber so ein Blick auf den Kongress ist immer ein sehr subjektiver Blick, den man darauf hat, weil einfach so viel gleichzeitig und parallel passiert, dass man jeder auch was anderes dabei erlebt.
Ja, und weil du Timo gerade nicht sehen kannst, vielleicht hört man es auch in der Stimme, aber Timo sitzt hier gerade mit strahlenden Augen und gerade wenn er vom Engelsystem erzählt, fangen die Augen an zu leuchten. Ich glaube, man hört es in der Stimme, aber das sei dir noch mitgegeben.
Ja, das ist immer eine große Herausforderung, den Nach-Kongress-Blues in so eine positive Stimmung irgendwie zu überführen, irgendwas davon mitzunehmen, weil viele Leute irgendwie sagen, das ist so ein ganz besonderer Ort für sie, ganz besondere Erfahrung und danach irgendwie fast schon in so ein Loch fallen, wenn sie in diese andere Welt irgendwie zurück müssen, in der Tage nicht Tag 0 oder Tag 1 und Tag 2, 3 und 4 heißen oder in der erweiterten Form dann auch manchmal Tag minus 10 für die Leute, die schon 10 Tage vorher beim Aufbauen dabei sind, sondern irgendwie Tage so Kalendernamen haben. Und so Talks nachzugucken ist auf jeden Fall ein ganz guter Modus dazu. Und eine andere Empfehlung, die ich geben kann, um vielleicht diese Begeisterung auch so ein bisschen nachzuempfinden. Jetzt ist unter einer freien Lizenz eine Doku All Creatures Welcome von Sandra Trostel rausgekommen. Ist ein ganz tolles Werk, was vor 4 Jahren beim ersten Chaos Communication Camp oder beim letzten Camp angefangen wurde, da zu filmen und auf den nächsten beiden Kongressen in Hamburg dann auch noch gefilmt wurde und das Ganze zu so einer Doku verarbeitet wurde, die nicht so ist wie bei Spiegel TV, Hacker, wie sie wirklich sind.
Und wir haben alles mit dunkel. Den Experten gesprochen. Leuchtende kryptische Zeichen, sonst alles dunkel.
Sondern von der Geschichte, die diese Doku erzählt, so ein Videospiel nachempfunden ist. Und es gibt so verschiedene Level und verschiedene Challenges. Und Sandra Filmgizmo reist da durch Raum und Zeit, also immer wieder zwischen den Kongressen hin und her. Und dann ist so die Learnings irgendwie so, du hast gelernt, Himmel besteht auf Erden. Du hast sehr gelernt, cool, wie das, der Heaven funktioniert. Und dann kommen später so Sachen wie alles hängt mit allem zusammen und keiner muss alleine reisen. Es besteht immer die Möglichkeit zu kollaborieren und daran wird so erkenntnismäßig eine Geschichte erzählt und darin verwoben in einem netten Wechsel von so diesen dunklen Kongressbildern mit den hellen Campbildern von verschiedenen Personen die Eindrücke, was es für sie ausmacht, irgendwie geschildert. Und das ist ganz wunderbar. Und es gibt einen wunderbaren Soundtrack dazu vom Ferryboat Orchestra von Thies Münter. Wurde extra dafür komponiert, so vierspurig stimmige Dingsy-Bumsy. Und dann hatten sie letztes Jahr...
Was?
Na, mit so Noten und Zetteln und
so
Sopran,
ja.
Und...
So Chorpartituren.
Ja. Letztes Jahr gab es dann die Idee, ah, wäre geil, wenn der Abspann vielleicht von so einem Hackerchor oder Engelchor gesungen werden könnte, und dann gab es tatsächlich auch zufällig da eine Chor-Session dazu, und da bin ich letztes Jahr auch schon reingestolpert und habe das erste Mal wirklich so einen Zettel mit diesen vier Stimmen, und wo muss man da nochmal anfangen zu lesen, es gibt es auf Bandcamp zum Anhören, Ferryboat Orchestra, die Tracks Heaven Can't Wait, All Creatures Welcome und noch zwei weitere. Und dieses Jahr gibt es auch wieder eine Core-Session, was irgendwie ganz gut ist, um da auch mal so auszubrechen in dieser Vortragswelt, nochmal irgendwie innezuhalten und so krass vierstimmige Chormusik zu hören. Ich bin gar nicht so chorbildungsbürgerlich musikalisch erzogen, deshalb war das so mein erster Bezugspunkt dazu. Und dieses Jahr konnte ich diesen Zettel ja sogar dann auch lesen dadurch.
Wow.
Die Musik anzuhören ist auch irgendwie so ein netter Backflash-Moment.
Engelschöre, Himmel, alles hängt mit allem zusammen. Mein Eindruck von außen ist gerade, wow, ist ganz schön religiös da.
Das ist ja immer eine Frage, was ist das Religiöse? Wir können eine Exkursion zu Schleiermacher und Bart und irgendwie machen, der das Kongress muss eine Funktion der Kirche sein. Ich fände es spannend, was für Einwebungen irgendwie kommen. Letztes Jahr hatte ich auch Fotos gemacht von Digital Courage, dem Schild Gott sieht alles, aber sie petzt nicht. Die Fragen werden aber nicht aktiv von religiösen Playern dort bespielt.
Es war jetzt gerade auch nur, die Begrifflichkeiten liegen nahe, aber ja, Religionsbegriff kann man immer unterschiedlich definieren. Je nachdem, wie man es tut, mit Gräb oder gegen Gräb, kommt man da an unterschiedlichen Ergebnissen raus. Ja, aber irgendwie so ein spirituell, gemeinschaftlich angehauchtes, metaphysisches scheint da schon mitzuschwingen.
Ja, und ich finde es auch spannend, wenn wir als Leute in und um Kirche irgendwie das für uns ausloten würden, was das heißen kann. Ist natürlich familiär und dienstlich irgendwie für viele Leute schwierig zwischen den Tagen. Es geht ja am 27. los und bis zum 30. also genau zwischen Weihnachtsfeiertagen und Silvester, das zu machen. Ich persönlich habe ja die Chance genutzt, dass es potenziell das letzte Weihnachtsfest ohne Dienstverpflichtung vielleicht bei mir wird, und war schon eher zum Aufbauen auch da und habe die theologische Kompetenz, dass man Feiertage auch sehr flexibel vor- und nachverschieben kann, genutzt und einfach die Woche vor Weihnachten schon sehr viel Zeit irgendwie familiär da verbracht habe und dann wirklich beim Aufbauen auch schon mal dabei zu sein, weil ich befürchte, dass es nicht so viele Chancen mehr in meinem Leben gibt,
zum
wenn
Aufbau,
ich im Fahrrad bin, da mit hin zu sein. Und ich habe in die Digitale Kirche Babel gefragt gehabt und es gab so ein, zwei, drei Meldungen. Ich habe es zum Glück auch geschafft, Mara Wandelbar auf Twitter zu treffen. Die macht Öffentlichkeitsarbeit bei den Jesuiten, ist eine katholische Theologin. Ich habe sie vor einem Jahr, das erste Mal ganz kurz, beim Barcamp in Hamburg in der Nordkirche kennengelernt und seitdem nur so auf Twitter Kontakt gehabt. Und das war irgendwie auch sehr spannend, irgendwie mit ihr dann nochmal so einen halben Tag unterwegs zu sein. Und sie kommt hoffentlich bald auch mal zu uns in dem Podcast.
Ja!
Für die Ökumene-Quote.
Eben, ist mir gerade auch aufgefallen, so richtig ökumenisch sind wir noch nicht unterwegs und am Ende sind wir ja nicht die Einzigen, die sich irgendwie in Kirche Gedanken dazu machen.
Na.
Das könnte mal so der nächste Anstoß sein, mal ein bisschen ökumenischer hier zu werden.
Und für mich war es dadurch auch einer der entspanntesten Kongresse, dass ich so früh da war.
Ja, klar.
Also letztes Jahr war es echt ein bisschen stressig, das ist ein großes Gelände, Messe Leipzig. Also viele Fußkilometer und dann sind überall irgendwelche absurden Sachen, die irgendwelche Namen haben und man muss sich orientieren und da hin und her laufen und wenn man das alles schon mal ein bisschen aufgebaut hat, weiß man, wo alles steht und das zweite Mal kennt man sich auch aus. Und ich war persönlich jetzt auch sehr befreit von dem Stress, halt Vorträge gucken zu wollen, weil ich halt sehr genau wusste, die sind halt alle aufgezeichnet, bis auf ganz, ganz wenige und man kann das nachgucken. Und was ich allen möglichen Leuten, die zum ersten Mal dabei waren, auch gesagt habe, ist so, Vorträge könnt ihr nachgucken, aber die self-organized Sessions, also die kleinen Workshops etc., die könnt ihr nicht nachgucken. Guckt mal, ob ihr da was findet. Ist dann alles im Wiki eingetragen. Das ist einmal in den zentralen vom CCL, also Kongresscenter Leipzig, die Workshop-Räume, Veranstaltungen sind, wo irgendwelche Leute gesagt haben, ich würde gern was zu Didaktik und Befreiungsdidaktik nach Paulo Freire machen. Paulo Freire ist ja lustigerweise vom Hintergrund her Befreiungstheologe,
ja.
Aus der das Ganze alles entstanden ist. Die Session war leider völlig überfüllt und ist dann nicht so gut mitskaliert, aber ich habe dann irgendwann vorgeschlagen, können wir bitte Kleingruppen machen und dann hatten wir irgendwie auch eine nette Kleingruppe und man lernt einfach auch völlig neue Leute da kennen und unwahrscheinliche Kontakte irgendwie auch. Oder ich war bei Susi AI, da geht es darum, um einen Sprachassistenten auf Open-Source-Basis zu entwickeln und was heißt es eigentlich und so sehr familiäre Sessions mit einem Entwicklerteam zusammenzuführen von Programmen, die man vielleicht auch schon benutzt hat. Letztes Jahr war ich bei der Delta-Chat-Session, so ein sehr kleiner Messenger und dann wirklich nochmal zu verstehen, was ist eigentlich die Intention in dieser Software drin, was hat die UX, die User Experience Designerin sich dabei gedacht und der irgendwie unmittelbar Feedback zu geben, schon auch eine besondere Erfahrung, die du sonst halt auch nur digital vermittelt durch so ein Gitter hast oder so und das schon irgendwie weiter weg und das würde ich sagen sind so weitere, also oder für mich die wertvollsten Sachen eigentlich an diesem Kongress. Ich war bei den Open Knowledge Foundation etc. in der Wikipacker WG zu einer Vorstellung von einem einem Prototypen für so ein kollaborative Plattform für so schulischen Kontext, wo dann wie auf so einer Tafel und Leute können irgendwie da rumscratchen. Das war sehr Alpha, bis vielleicht auch nur ein Proof of Concept. Was aber
kurz zum Übersetzen. Steht noch sehr am Anfang.
Es steht noch sehr am Anfang. War noch sehr vage, wurden auch gerade erst 3 Monate reingesteckt und die haben sich da halt auch Feedback geholt. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mitentwickeln, weil wir haben gerade auch nur eine Anschubfinanzierung dafür gehabt. Was ganz geil da werden könnte, wenn es richtig flutscht, ist, dass es sehr stark auf Einbettung von H5P Online-Kursen, also was so der Standard für freie Bildungsmaterialien ist, dass man auf so einer Tafel einen H5P-Kurs hat, wo eine Präsentation ist oder auch so ein Quiz und drumherum irgendwie die lernenden Schülerinnen irgendwie Kommentare oder auch Interaktionen noch machen können und schönes Beispiel dafür, dass wenn man ein Open-Source-Produkt hat wie H5P, dass es irgendwie in andere Open-Source-Produkte geil eingebaut werden kann und sich daraus ganz neue Nutzungsformen drin ergeben. Hätte ich jetzt irgendeine Lösung vom Hasso-Plattner-Institut oder so, dann könnte ich die nicht einfach irgendwie da reinwerfen und es würde irgendwie toll funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht auch Open Source rausgeben. Das war, sollte ich jetzt, ist vielleicht kein qualifizierter Diss. Ja.
Wo wir gerade bei Produkten, Software, die man nutzen kann, eine Frage, wo ich eben in deinem Redeschwall gar nicht zugekommen bin, als du von dem Videosystem erzählt hast. Und du hast jetzt an ganz vielen Stellen gesagt, die Programme kann man nutzen, die sind Open Source und so. Das Videoprogramm, von dem du so geschwärmt hast, was offensichtlich technisch anspruchsvoll und in der Bedienung sehr, sehr simpel ist.
Ja, das ist das VOG, also c3vog.de, glaube ich. Wir packen das alles korrigiert in die Shownotes.
Absolut.
Hat es auf
das,
GitHub.
Das werden viele diesmal
gestellt. VOGtomix heißt die Oberfläche dafür. Und ich habe mich auch noch nicht rangetraut, das auszuprobieren, was das heißt, weil du tendenziell einfach schon mal so einen ordentlichen Rechnerwürfel brauchst, der dir dann deine mehreren Kanäle an Bildmaterial vor Ort in dem Saal schon mal rumrendert, etc. Aber ich packe den Link da rein und wer das irgendwie mal ausprobieren will, ich bin da auf jeden Fall geneigter Beta-Tester, Assistent, interessierter Nachfrager.
Material mit Schlachter.
Und es, also der Rechner ist ja schon Rechner, aber kann er sich ja auch kaufen oder leihen und sind halt sonst auch einfach nur zwei dicke Camcorder, also ein normales Standardzeug und nicht Weltraumtechnik. Und dann schließt man das Audiosignal da noch in den Camcorder mit rein, wie man es irgendwie bei den kleinen Stream-Varianten, die in so Synoden-Kontext irgendwie genutzt werden, da auch gemacht werden. Ja.
Sehr schön. Apropos Stream, um ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wir werden es demnächst auch und nachdem du jetzt davon gesprochen hast mit mehreren Kameraperspektiven und den Slides und was auch alles, wir werden ganz klein streamen und zwar die Gottesdienste der Vorstellung der Bischöfin, KandidatInnen, das kann man so schlecht in einem Wort ausgendern, aber
KandidatInnen für das Bischofsamt.
KandidatInnen für das Bischofsamt, vielen Dank, Timo, genau.
Oder Kandidierende.
Genau, da werden wir es nochmal mit Stream probieren, was tatsächlich aus der Marienkirche da gar nicht so einfach ist, weil da gar nicht so viel Netz rumfliegt. Mhm. Aber es, nach der letzten Messung reicht es gerade. Ich hoffe, wir kriegen das in halbwegs angemessener Qualität raus, mit einer Kamera, ohne Slides, ohne, vielleicht mit Liedtexten, das ist so, das werden wir probieren.
Dass die Leute mitsingen können zu Hause.
Ja, selbst wenn sie kein Gesangbuch zu Hause haben und ansonsten, wir schauen mal, was wir hinkriegen.
Ich glaube, ich würde, um irgendwie dieses Kongressbild noch weiter abzuschließen, nochmal so eine Dimension, die jetzt so komplett untergegangen ist, ist die Frage von so Assemblies, weil, was ich am Anfang meinte, wenn du das erste Mal davon hörst, denkst du, es ist ein Kongress und da geht man in Vorträge und geht abends nach Hause oder so. Und das ist aber auch irgendwie so ein Ort von Selbstorganisierung und Präsentation von Projekten. Mhm. Ich weiß noch damals, als ich im CCH in Hamburg das erste Mal drin war, lief man so durch so verschachtelte Gänge, wo überall schon so Leute saßen und dann kam man in so eine Halle und die war wirklich dann so ein Klischee, ein Hacker-Kongress aus Tischen und Leute an Computern, alles ist dunkel und überall leuchtet und blinkt irgendwo was. Das ist die Assembly-Halle in Hamburg gewesen und da war es auch noch auf den Gängen verteilt und jetzt in Leipzig gab es dieses Jahr zwei große Messehallen tatsächlich. Die eine war irgendwie sehr nett mit so Raumteilern auch noch abgegrenzt, wo dann Leute, die von einem lokalen Hackspace, Chaos-Treff, whatever kommen, gesagt haben, wir kommen mit 20 Leuten und hätten gern Tische für 20 Leute und wir würden da gerne unser neuestes Projekt vorstellen. Das sind dann so Sachen wie Cocktail-Mixing-Roboter, die mit so medizinischen Überdruckpumpen etc. dann manchmal funktionieren oder Verschlüsselung auf Hardware irgendwie raufschreiben oder LED-Blinkprojekte und die sind dann so umeinander formiert und seit letztem Jahr gab es auch den Versuch, dann so thematische Cluster zu bilden. Also das ist zum Beispiel Open Infrastructure Orbit gibt, wo dann so Freifunkleute sind, die freies WLAN anbieten. aber auch andere Leute, die irgendwas mit Funkübertragung etc. Machen und da dann irgendwie noch assoziierte Projekte irgendwie dann da so bei sind und zum Teil auch nochmal so ganz kleine Bühnen bespielen oder Workshops da anbieten, so dass man da durch so verschiedene Wohnzimmer irgendwie auch ein bisschen schlendert und sich tatsächlich also zum einen verzaubern lassen kann davon, dass man wirklich 10 Meter weiter geht und dann ist da was völlig anderes. Und aber auch dieses Jahr das räumlich ganz nett gelöst war, dass es nicht irgendwie so Schulklasse-Tische in rechteckigen Formationen waren, sondern so sternförmige Gebilde, wo man so nicht so unnütz durchgelaufen ist, aber gut irgendwie mal reinsneaken konnte und dann die Leute fragen konnte, was ist es eigentlich und warum habt ihr hier einen Cocktail-Roboter? Ist es nicht total unnütz? Und man dann gesagt kriegt, ja, das ist halt so fancy Technologie, die für Medizin letztendlich auch viel genutzt wird, wo du nicht eine Pumpe zwischen deinen Grenadinsirup und dem Becher hast, sondern die Pumpe davor steht und Überdruck auf den Grenadinsirup macht und es dann da rausgeht, damit es leicht zu reinigen ist und das dann so jetzt von mir mal weitergesponnen, so diese Selbstaneignung von kritischer Infrastruktur in Übertragungen wie zum Beispiel das Cadus-Projekt, wo es darum geht, ein mobiles Krankenhaus für Krisensituationen irgendwie aufzubauen, auch geht dieses Verstehen, wie Sachen funktionieren, sie selber nachzubauen zu können, selber besser machen zu können. Also das ist, was Hacking in meinen Augen eigentlich ist, das Wissen darüber zu teilen und es auch mit anderen Leuten zugänglich zu machen, die das anwenden können. Ich weiß jetzt nicht, ob Cadus irgendwie in ihrem mobilen Krankenhaus dann diese Pumpen jetzt benutzen würde, die irgendwer mal vom Cocktailmixer irgendwie gemacht hat, aber diese unwahrscheinlichen Verschränkungen möglich zu machen, ja. Das ist das, was da räumlich erfahrbar wird und man selber irgendwie Teil davon ist, weil man auf einmal denn dieses Wissen hat oder weiß, wen man fragen kann, wenn man nochmal wissen will, wie geht sowas eigentlich ganz konkret. Und das ist schon was Leute, die mit dieser ganzen Welt nicht so viel zu tun haben, nicht so richtig auf die Rille kriegen irgendwie. Das ist nicht irgendwie diese Hacker, die jetzt irgendwie personenbezogene Daten veröffentlichen, wie ja. Dieser Angriff auf die Parlamentarierin ja. des Bundestags gerade, sondern Hacking als Mentalität, die schon immer auch seit den 80ern eine ethische Reflexion dabei hatte. Es gibt auch von Frank Rieger den Talk Einführung in die Hackerethik, wo es eben gerade um diese Grundprinzipien geht, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, aber auch Punkte wie you can create art and beauty out of technology. Das ist sehr zu empfehlen, auch der Einstiegstalk von Frank.
Und zum Teil hat ja auch dieses Bild von Hacking ins Sprachgefühl Einzug erhalten. Also Lifehacks sind ja total positiv konnotiert und da geht es ja eigentlich genau darum, sich Dinge anzueignen, um das Leben einfacher zu machen. Und mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber mit dem Eierschneider halt auch mal Kartoffeln zu schneiden oder so, damit man schnell Scheiben kriegt, so ja. weil das halt auch geht.
Ja.
Und zu ermutigen, probier mal Dinge anders zu machen und was die auch alles können.
Ja. Und es ist eine spannende Frage, die also ich glaube auch innerhalb der Community unterschiedlich gesehen wird. Es ist natürlich eine große Community, dieses Ding, das der Club und der Kongress auch einfach eine starke gesamtgesellschaftliche Strahlkraft irgendwie haben, raus sind aus ihrer Kapuzenpulli-Nische und halt super viele Leute irgendwie zu dem Kongress kommen, die halt irgendwie keinen gescheiten Code schreiben können und noch nie irgendwie eine Programmiersprache gelernt haben.
Kannst du das?
Ich würde sagen, ich kann auch keinen gescheiten Code schreiben. Ich kann irgendwie so ein paar Programmiersprachen ansehen und verstehen und so ein bisschen was dreckig daraus rausschlonzen. Aber ich bin auch bei mir in meinem Technikzirkel eher der für die nicht codebasierten Herausforderungen, die man ja auch in so einem Kompetenzcluster braucht. Und ich glaube, es sehen auch Leute innerhalb der Community so ein bisschen kritisch, was irgendwie aus dem Kongress geworden ist. Und früher war alles besser und da war früher alles
war kuscheliger.
Noch. Ja, das früher war alles besser. Ist ja auch so eine eingetragene Marke. Ich finde es auf jeden Fall spannend und ich würde schon auch sagen, dieses Hacking as a Mindset bringt schon auch gesellschaftliche Prozesse vielleicht voran. Und nochmal der Link auf die All Creatures Welcome Doku, wo das hoffentlich verständlich wird, was damit verbunden ist. Und diese Doku ist unter freien Lizenzen und ist auch eine super Gelegenheit für alle Kirchengemeinden oder sonstigen Werke etc. Zu sagen, wir machen vielleicht mal eine Vorführung, müsste non-commercial sein, zum Beispiel in Kooperation mit dem lokalen Hackspace oder so, um auch dieses Gedankenset irgendwie mal lokal auszuprobieren. Was heißt es eigentlich, Leute zusammenzubringen, und haben wir eigentlich was als gemeinsames in einen gemeinsamen Nenner. Ich glaube, es gibt schon auch lokale Hacking-Communities, die nicht Hurray schreien, wenn Kirche jetzt sagt, können
das
wir mal bitte eine Veranstaltung.
Das wollte ich gerade fragen. Ich dachte, genau, ich übernehme mal wieder die Rolle der dummen Fragen. Wie finde ich den Hackspace und kann ich die einfach anschreiben und schreien die Hurra?
Es darf ja keine Werbeveranstaltung sein für was da nicht eingehalten werden kann. Es sind ja autonome Instanzen und es sind Menschen da, die alle sehr unterschiedlich ticken und vielleicht mit so einer sehr formalisierten Ansprache erstmal auch nicht so umgehen können.
Sehr geehrte Hacker und Hackerinnen.
Aber da einfach mal zu so einem offenen Abend hinzugehen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen bei einer Mate ist vielleicht ein strategisch guter Ansatz, und so ein erstes gegenseitiges Vorurteile abbauen, dafür Modi zu finden, kann schon notwendig sein, dass Kommunikation da gelingt. Aber ich erlebe schon an vielen Stellen bundesweit und auch darüber hinaus, dass die Leute gerade auch mit so Trump, AfD, whatever, was passiert hier eigentlich gerade, so, wir müssen irgendwie auch ein bisschen mehr gesamtgesellschaftlich auf dem Schirm haben und wir müssen irgendwie auch breitere Bündnisse bilden und müssen irgendwie auch raus aus unserer Blase. Das ist ja irgendwie auch was alle gerade so gerne sagen und schon immer gegolten hat und vielleicht ein guter Zeitpunkt, das ist das unter dem Credo, das gelingt.
Wunderbar. Ich glaube, du hast bestimmt noch ganz, ganz viel zu erzählen. Vielleicht machen wir auch irgendwann eine zweite Folge davon. Aber ich glaube, wir kommen an die Stelle, wo unsere ständigen Kategorien vorkommen. Podcasts.
Podcast-Empfehlungen.
Podcast-Empfehlungen.
Ich habe eine indirekte Podcast-Empfehlung, ist nämlich aus der Podcast-Community heraus entstanden und wurde beim Kongress quasi offiziell gelauncht. Das ist die Seite podcasterinnen.org. Das Internet ist nicht da.
Das ist hier nicht. Hier gibt es kein WLAN.
Das ist so wie speakerinnen.org.
Ja,
es gibt diese Seite speakerinnen.org, wo Frauen die Vorträge halten können, irgendwie ihr Profil daran einstellen, und das gibt es jetzt auch für Podcasterinnen, dass Leute, Frauen und nicht-binäre Personen, die Podcasts machen, da ihr Profil reinmachen und so dieses Argument, ich finde aber gar keine Podcasterinnen und deshalb sind hier nur Typen, die die ganze Zeit reden, so ein bisschen ausgehebelt werden soll mit, hast du wenigstens da einmal geguckt? Kann ja sein, dass es schwierig ist, aber es gibt extra auch so Seiten, um diese Hemmschwelle abzubauen. Das wäre da auf jeden Fall eine Empfehlung dazu.
Ja, ich habe auch zwischen den Feiertagen, man hat ja viel Zeit, wenn man rumliegt, Podcast gehört. Ich bin mir noch nicht mit allen irgendwie so ganz sicher, was ich davon halte. Einen aber kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Das ist About Web. Wir machen es auch natürlich in die Shownotes. Und zwar von Mozilla und Z, dem Online-Magazin von der Zeit. Es gibt zwischendurch irgendwie so ein bisschen viel Mozilla-Werbung. Das nervt ein bisschen. Aber dazwischen gibt es auf jeden Fall richtig schöne Informationen über Privatsphäre, über wie funktioniert das eigentlich mit dem Internet, welche Fragen muss man sich persönlich stellen, wenn man das nutzt, da einfach, ja, gut Basic-Informationen, um einfach mal in das Thema digitale Welt so ein bisschen reinzuhören. Hat auch gerade erst angefangen irgendwie im Dezember und da kann man es quasi von Anfang an mitverfolgen und muss nicht irgendwie 20 Folgen, 30 Folgen, 100 Folgen, 200 Folgen nachhören.
Zielgruppe, alle, die ein Smartphone bedienen können oder was würdest du sagen?
Ja, oder für die, die aus Gründen kein Smartphone bedienen wollen, auch Menschen, die einen Computer mit Internetanschluss bedienen können und einen Browser öffnen und da Dinge eintragen können, auch das ist voll okay.
Sehr gut.
Genau, aber man sollte wissen, dass es Internet gibt. Ja. Und, aber ansonsten wirklich sehr basic.
Hast du noch mehr gehört?
Ich habe noch mehr gehört, aber die spare ich mir auf, weil wie gesagt, ich bin noch dabei, mir Meinung zu bilden. Oder soll ich sie schon mal spoilern?
I don't know. Wir müssen ja dieses Clickbait-Ding eigentlich weiterführen. Hört die nächste Sendung, um zu erfahren, welche Podcast Steffi im Krankenbett hört.
Yeah!
Ja, wir üben das mit dem Clickbaiting nochmal. Haben wir Termine?
Ja, ich habe einen sehr, 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 sehr kurzfristigen Termin, der zwischen den Jahren reinkam, aber den ich ganz, ganz grandios finde, weil es einfach den Blick nochmal auf ein anderes Thema lenkt, nämlich Influencing. Die katholische Kirche macht am 17. Januar, also irgendwie schon quasi übermorgen, in Frankfurt einen eintägigen Workshop zum Thema Influencing, Sinfluencing. Und ich finde es einen ganz spannenden Bereich. Also Influencing ist ja oft so negativ konnotiert. Aber wenn man sich denkt, oh, eigentlich geht es dafür, dass Menschen authentisch überzeugend für eine Sache einstehen. Und wenn man das nun jetzt nicht auf den neuesten Lippenstift macht, sondern zu dem, woran wir wirklich glauben und wo es um existenzielle Fragen geht, finde ich das ganz, ganz spannend. Ich habe extra Termine umgelegt. Ich werde kurzfristig hinfahren und ja, wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen und bereit ist und sich das organisieren kann, da noch mit hinzukommen. Ich glaube, es lohnt sich sehr.
Weißt du, wer es genau organisiert?
Ja, Ariadne Klingbeil.
Okay, das sagt mir jetzt nichts.
Okay.
Gut.
Genau.
Ja. Ich habe keine Termine mitgebracht.
Ja, also jetzt keine neuen, die nicht schon in unserer letzten Folge gesagt worden sind, wo wir einen sehr umfassenden Blick. Falls ihr die Termine nicht habt, guckt doch einfach nochmal in die letzte Folge.
Wir können ja vielleicht nochmal ein paar Gästinnen spoilern. Dass ihr uns nämlich auch Fragen stellen könnt, sehr gerne, ihr treuen Hörerinnen, die den Podcast bis zum Ende hört. Wie gesagt, Mara Wandelbar auf Twitter wird uns hoffentlich im nächsten halben Jahr mal besuchen kommen. Und im Februar sehr wahrscheinlich Mr. Hannes Leitlein, ob ich schon wanderte im finsteren Digital. Da gibt es bestimmt einiges, was man fragen könnte.
Ich glaube, da gibt es richtig viele Fragen. Also stellt sie uns. Entweder schickt sie uns in Kommentare oder über Twitter oder gerne natürlich auch wieder als Audiodatei. Dann spielen wir euch auch auditiv ein.
Hast du noch weitere Gästinnen, die wir spoilern können?
Klaus Mutukiton wird auch vorbeikommen, wobei wir da noch nicht mit einem konkreten Datum sind, aber so mit diesem Ding im nächsten halben Jahr werden wir das hinbekommen. Klaus Mutukiton arbeitet für die Hannoversche Landeskirche, auch im Bereich Digitales, ist auch da Thema Ökumene, freikirchlich, mit dem ICF gut vernetzt, hat Erfahrung im Tech-Biz, also für
und
alles.
Vielleicht bist auch du unsere nächste Gästin. Wer sich initiativ bewerben möchte, ich wollte euch schon immer mal kennenlernen oder euch mal richtig die Leviten lesen, schreibt uns doch gerne, wenn ihr Gast in unserem Podcast werden wollt. Es ist nicht unverschämt, sondern man kann es einfach mal machen. Vielleicht würden wir auch mal woanders hinfahren und eigentlich sind wir ja auch unterwegs und mobil mit unserem Setup.
Auf jeden Fall, wir kommen gerne vorbei. Also so ein bisschen im Rahmen von 100, 200 Kilometern um Berlin vielleicht.
Also ich bin auch bundesweit unterwegs vielleicht machen wir auch mal so ein paar Split-Folgen.
Das
haben wir eigentlich auch immer angedacht und nie praktiziert. Wie gesagt, fühlt euch eingeladen, euch anzubieten. Tut Gutes und redet drüber.
Wunderbar.
Dann war das die 10. Folge vom Podcast Vernetzt.
Kirche digital denken.
Habt ein wundervolles, gesegnetes Jahr 2019.
Wir sind gespannt und freuen euch, uns auf euch und ganz viele Folgen mit euch.
Ciao. Tschüss.